Die heutige Folge der Tennisproleten wird euch präsentiert vom ASICS Solution Speed FF3. Dieser Tennisschuh überzeugt durch Bequemlichkeit, Komfort und einem angenehmen Tragegefühl. Das Ganze können wir bestätigen, denn wir Tennisproleten haben ihn selbst getestet und ja, wir können ihn euch einfach echt nur wärmstens empfehlen. Schaut gerne nach, bestellt ihn euch, Solution Speed FF3 von ASICS. Und wir starten jetzt mit der heutigen Folge. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, und es ist nicht nur irgendeine Folge, sondern es ist, man kann glaube ich sagen, endlich soweit. Denn nach Januar, Beginn des Jahres, ist es ja doch immer eine relativ lange Wartezeit bis zum zweiten Grand Slam im Kalenderjahr. Und jetzt sind wir nur noch ein paar Tage davon weg. Roland Garros, die French Open in Paris, ja, sie stehen vor uns. Die Auslosung hat heute stattgefunden und wir machen das Ganze natürlich in gewohnter Runde, nämlich heute volles Haus. Mit dabei Christian Schwell, Schwelli von den Sandplatzgöttern. Hallo.
Hallo, guten Abend.
Und natürlich mit dabei auch Henrike. Hallo, Henrike.
Hallo.
Und Tobi ist auch da. Hallo, Tobi.
Hallo zusammen.
Ja, und wenn man so auf den Draw guckt, gerade bei den Herren, glaube ich, diesmal. Ich glaube, da haben wir sogar noch eine viel höhere Fluktuation, was an möglichen Favoriten weniger, aber vielleicht ja auch in erster Linie eher großen Namen schon relativ zu Beginn des Turniers nicht mehr dabei sein können. Darauf wartet ihr natürlich alle und deswegen fangen wir natürlich viel lieber mit den Damen an, denn da haben wir ja bekanntlich immer viel mehr Spaß. Schwelli, wir haben jetzt, ich glaube, man kann doch sagen, ne, 4 Monate, ich gucke gerade mal, ja doch, 4 Monate nicht, also wir schon, aber nicht im Podcast miteinander gesprochen. Von daher vielleicht mal so als Einstiegsfrage von dir, weil wir ja doch eigentlich immer alle drei da irgendwie immer mal wieder unseren Senf dazugeben. Wie ist denn so gerade deine aktuelle Sicht auf das Damentennis?
Sehr positiv, weil ich glaube, dass das Niveau an der absoluten Weltspitze im Moment richtig hoch ist. Und ich muss sagen, ich habe mich in den letzten Monaten regelmäßig auf die Endspiele der großen Turniere sehr gefreut.
Ja, zumal haben wir da ja so ein bisschen die Tendenz, Henrike, dass eigentlich so ein bisschen unsere Prophezeiung, die wir, glaube ich, auch so Ende letzten Jahres, Anfang des Jahres hatten, nämlich, dass wir quasi so eine neue Elite haben, aus 3-4 Spielern sich aktuell eher sogar in die Richtung entwickelt, dass wir wirklich eigentlich nur so eine richtige Top 2 haben.
Ja, also für die Sandplatzsaison kann man das auf jeden Fall so sagen. Ich glaube auch, könnte ich mir zumindest vorstellen, dass die meisten auf ein Finale von Iga Świątek und Arina Sabalenka hoffen. Aber bei den Damen ist es tatsächlich dieses Jahr relativ, ich will nicht sagen langweilig, aber vielleicht ist es auch wegen der besonderen Auslosung bei den Herren jetzt. Aber ich finde, es fiel mir, ich fand das Damen-Draw verhältnismäßig unspannend im Vergleich zu den Herren. Und normalerweise ist das ja andersrum.
Ja, richtig, durchaus. Wir haben eigentlich immer so ein bisschen auf den Damen-Draw geguckt und haben irgendwie so ganz viele Matches gehabt, wo wir gesagt haben im Vorfeld, ja, also ne, da müsste man eigentlich hinschalten und da müsste man mal gucken und das kann lange gehen und das ist spannend, weil man kann es nicht vorhersagen. Tobi, ist da vielleicht so ein bisschen die Luft raus, weil, wie gerade Henrike sagte, es zwei Spielerinnen gibt, die so absolut dominant sind? Oder ist es vielleicht umgekehrt echt so, dass sich die beiden Spielerinnen so ein bisschen abheben, weil es dahinter auch so einen kleinen Leistungsabfall gab?
Weder noch, weil ich würde dem ein ganz bisschen widersprechen wollen. Die gute Elena Rybakina hat eine durchaus bemerkenswerte Sandplatzsaison gespielt. Sie hat nur im Verhältnis zu den beiden anderen Topspielerinnen, Swiatek und Sabalenka, ein bisschen das Pech, dass sie gesundheitlich dann doch immer wieder mal einen mitbekommt. Sie hat in Rom aussetzen müssen, aber vergessen wir nicht. Sie hat in Madrid das Halbfinale erreicht, dort gegen Sabalenka verloren, hat in Stuttgart, ja, jetzt sagen wieder manche, das ist gar kein echtes Sandplatzturnier, das ist eine Halle mit Sand reingestreut, das hat sie gewonnen, hat dort Iga Swiatek geschlagen, also insofern sehe ich eher einen Dreikampf, hätte dann wiederum aber, ohne etwas vorwegzunehmen, doch gar nichts dagegen, wenn Rybakina früh ausscheidet. Denn das könnte bedeuten, dass in Runde 2 Angie Kerber sie vom Platz fegt, aufgrund der Auslosung, ja. Aber zurück zu deiner Frage und so. Nein, ich finde, wir haben oben nach meiner Meinung nach eben wirklich eine Spitze. Top 3 Spieler, muss man ganz klar sagen. Und dann kommt ein finde ich, ein ganz kleiner Leistungsabfall. Trotzdem eine Coco Gauff im Großen und Ganzen ist da ziemlich nah dran. Und dann aber ein sehr, sehr solides, starkes Feld, wo, soll man sagen, nach wie vor vielleicht nicht jeder jeden schlagen kann. Du hast dann schon auch Unterschiede, je nach Untergrund, nach Platzbeschaffenheit, ja. Aber ich muss sagen, Damen-Tennis hat sich dieses Jahr nicht nur aufgrund der tollen Matches, sondern eben auch aufgrund dieser Konstellation toll entwickelt. Und vielleicht haben wir, und dann bin ich auch fertig, haben wir im Damen-Tennis gerade mit dieser, sei es nun Zwei- oder Dreikampf an der Spitze, im Moment ein klarer definiertes Battle da oben an der Spitze als im Vergleich zu den Herren, wo es ja, kommen wir später drauf, doch ganz schön drunter und drüber geht mit Verletzungen und dann hatten wir einen Überspieler und. Aber da will ich gar nicht vorgreifen.
Genau, da kommen wir später natürlich noch zu. Schwelli, bevor wir vielleicht auch so ein bisschen noch durch den Draw gehen bei den Damen insgesamt, lass uns mal zuerst die deutsche Brille aufsetzen. Wir hatten im Vorfeld schon sicher 4 deutsche Starterinnen, Angelique Kerber, Tatjana Maria, Tamara Korpatsch und Laura Siegemund. Und sofern ich das heute richtig mitbekommen habe, Julie Niemeyer hat sich jetzt auch schon ins Hauptfeld gespielt. Die hat die 3 Qualifikationsrunden überstanden. Wie ist denn so ein bisschen dein Gefühl und allgemein gerade beim deutschen Damentennis, aber auch jetzt vorausgesetzt, wenn man mal nur die 2 Wochen bewerten sollte, dein Gefühl, was da aus deutscher Sicht zu holen ist?
Ja, ich muss leider sagen, ich glaube nicht so viel. Ne? Also bei Jule Niemeyer weiß man ja noch nicht, die Qualifikantinnen sind ja jetzt noch nicht zugeteilt, also weiß man nicht, wo sie im Draw landet. Sie hat sich sehr souverän durch die Qualifikation gespielt, hatte da meiner Meinung nach aber auch eine ganz gute Auslosung. Die anderen Spielerinnen, die schon vorher fürs Hauptfeld fest qualifiziert waren, da erwarte ich mir tatsächlich nicht so viel von, und das liegt dann teilweise daran, so wie ich ihre Spielstärke im Moment allgemein einschätze, und teilweise auch daran, wie sie halt ins Draw reingerutscht sind. Und wenn ich dann sehe, dass eine Tatjana Maria, auch wenn sie die erste Runde übersteht, dann wahrscheinlich direkt gegen Ostapenko spielen müsste, oder Laura Siegemund direkt gegen Sofia Kenin ran muss, ja, muss man alles erst sehen, muss alles erst gespielt werden, aber ich befürchte, so Ende der ersten Woche könnte das Draw dann auch, was deutsche Spielerinnen betrifft, schon leer sein.
Und darf ich kritisch noch mit anmerken, dass wir im Moment so ein bisschen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen makaber, aber wir haben so ein bisschen so lebenserhaltende Maßnahmen gerade im deutschen Damen-Tennis. Also diese Krise im Nachwuchsbereich, die ist ja nicht weg. Und wenn wir uns freuen, dass da dann doch ein paar deutsche Starterinnen dabei sind, dann bleibt dann doch nochmal festzuhalten, dass das mit Verlaub erstmal 3 Oldies sind, die da spielen. Kerber, ja. Nochmal ein letztes Hurra, Fragezeichen. Tatjana Maria, die einfach eine grundsolide Karriere jetzt auch wirklich mit Verlaub im hohen Alter, im hohen Tennisalter, gut spielt und irgendwann dann auch zu Ende spielt. Und eine Laura Siegemund, die irgendwie so einen dritten Frühling nochmal hat, aber eben auch zum alten Eisen gehört. Wie gesagt, es ist überhaupt nicht despektierlich gegenüber diesen wirklich über Jahre hinweg erfolgreichen deutschen Tennisdamen gemeint. Aber es kommt halt unten nach wie vor relativ wenig nach, je nachdem, wie hoch man halt die Ansprüche setzt. Aber wenn man sich halt mal wieder deutsche Spielerinnen in der zweiten Woche oder sowas wünscht, ich glaube, da sind wir im Moment einfach leider Gottes ziemlich weit entfernt. Zumindest was die French Open angeht.
Eva Lys hat übrigens morgen noch die Chance, auch über die Quali noch das Hauptfeld zu erreichen. Das nur als Ergänzung.
Genau, das würde den Altersschnitt, wo Tobi ihn gerade so ganz charmant angesprochen hat, natürlich nochmal um einiges senken, was die DTB-Delegation angeht. Ja, natürlich besonderer Blick auf Angelique Kerber, Henrike. Wir haben ja auf Sand in den letzten Jahren ja immer schon nicht so viel zugetraut. Jetzt gab es in den letzten Wochen, ich will mal sagen, so ein kleines Aufgalopp hier und da. Rechnest du damit, vielleicht auch so, Tobi es gerade angesprochen hat, ein letztes Aufgalopp, weil sie vielleicht für sich entschieden hat, wir wissen es nicht, ist ein letztes Mal jetzt in Paris, dass sie da nochmal irgendeine besondere Motivation rauszieht? Oder rechnest du auch damit, naja, also das kann auch so ein ganz typischer Kerber-Paris-Auftritt werden und vielleicht dann am Dienstag schon auf dem Weg nach Hause.
Naja, das wird in diesem Falle wahrscheinlich nicht ganz von Kerber alleine abhängen, sondern auch sehr mit der Gegnerin. Also ich glaube, in Runde 1 gegen Arantxa Rus, das sollte sie packen können. Also wenn sie in Paris so spielt, wie sie in Rom gespielt hat, sollte das möglich sein, weil da hat sie auch gegen Świątek ganz gut mithalten können und das könnte man zurzeit schon so als Maß auf dem Tennisplatz nehmen und ich glaube, Arantxa Rus dürfte ihr auch liegen, die spielt mit viel Power und das kann Angie Kerber immer für sich nutzen, aber wenn es dann in Runde 2 gegen Rybakina gehen sollte, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann so gern ich Angie habe und so sehr sie zu ihren Hochzeiten mit Rybakina sicherlich mithalten könnte, weiß ich nicht, wie das in Paris aussieht. Klar, Rybakina war jetzt lange raus, weil sie, glaube ich, krank war, also nicht verletzt, sondern irgendwie Erkältung oder sowas in der Richtung hatte, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die ist natürlich dann auch, ich sag mal, ein bisschen eingerostet und da müsste es gegen eine Qualifikantin / Lucky Loserin gehen, ne? Nee, gegen Geert Minnen, Entschuldigung, aus Belgien. Aber ich sag mal, an einem normalen Tag sollte sie das packen. Und ich sehe es noch nicht ganz, wie Kerber, selbst wenn sie gut drauf ist, Rybakina schlagen soll, wenn nicht Rybakina einen schlechteren Tag erwischt. Also es will sich für mich noch nicht so ganz anfühlen. Aber ich nehme es natürlich mit, weil sollte Kerber das gelingen, dann hätte sie zumindest einen Moment ein bisschen Ruhe.
Das stimmt durchaus, ja. Wobei Ruhe ist natürlich auch relativ, würde ich da mal sagen.
In Anführungsstrichen, gerade, ne, weil, im Vergleich.
Genau, also auf Rasen, glaube ich, wären wir uns alle einig. Dann wäre sie jetzt vielleicht nicht unantastbar, aber hätte natürlich durch ihr eigenes Spiel noch mal andere Vorteile. Tobi, gehen wir vielleicht mal den nächsten Schritt. Öffnen uns so ein bisschen dem gesamten Draw und damit du uns einfach mal so ein paar Namen nennen kannst, gibt es für dich denn, weil es fiel jetzt ja schon bei uns mehrmals, dass eigentlich dieser Draw ein bisschen gegen so zu den Herren abfällt, für dich so 2, 3, 4, vielleicht auch 5 oder 6 Matches, wo du sagen würdest, erste Runde, da muss man eigentlich hinschauen?
Ach ja, durchaus. Und da gibt es schon, ja, es gibt interessante Begegnungen, gerade in dem Viertel, in dem sich Angelique Kerber auch rumtümmelt. Hast ein bisschen oben drüber ja fast schon, und das ist so ein Retro-Treffen, Elina Svitula gegen Karolina Pliskova. Also zwei, wie ich finde, nach wie vor absolute Top-Spielerinnen, die hier in Runde 1 aufeinandertreffen. Das ist durchaus ein tolles Erstrundenmatch. Svitolina, der sicherlich in Paris auch wieder die Herzen des Publikums zufliegen werden, als Gattin von Gael Monfils, die ja beide wieder zusammen antreten, sozusagen bei den French Open. Das ist schon ein nettes Erstrundenmatch. Und ebenfalls in diesem Viertel dann doch immer wieder mal interessant zu sehen ist die Frage, was macht eigentlich Bianca Andreescu? Ja? Und die spielt gegen Sara Soribes-Tormo. Das ist durchaus ein interessantes Erstrundenmatch. Und bei Bianca Andreescu, das ist ja so ein bisschen tragisch, wenn die nicht ständig irgendwie verletzt gewesen wäre. Da waren sich ja, ich will nicht sagen alle, aber wirklich sehr, sehr viele Experten einig und wir sicherlich auch, das hätte eine viel, viel größere Karriere mit ihrem Potenzial, mit ihrem Können werden können. Und insofern finde ich, ist es durchaus eine Erstrundenpartie, wo man sich mal wieder ein Bild machen kann, ob sie es noch nicht ganz verlernt hat und dann vielleicht doch mal, wenn sie verschont bleibt von Verletzungen, nochmal an alte Formen und Tage anknüpfen kann. Das wäre so aus dem Quarter von Angelique Kerber und ich will euch ja nicht alle wegnehmen, deswegen vielleicht Schwelli, hast du welche aus den anderen Vierteln?
Ja, das sind vielleicht gar nicht jetzt so konkrete Erstrundenbegegnungen, aber beispielsweise einfach aufs Gesamtturnier bezogen, bin ich schon sehr gespannt, ob Danielle Collins das, was sie in den letzten Monaten gezeigt hat, jetzt bei den French Open auch nochmal fortsetzt oder ob dann doch irgendwann mal so ein bisschen die Luft rausgeht und ihr Niveau abfällt, weil was sie zuletzt gespielt hat, war ja wirklich unglaublich, war letztendlich fast, also über diesen Zeitraum zumindest, die beste Phase ihrer Karriere, oder? Und das mit dem Hintergrund, dass sie ja aufhören will.
Ja, also vielleicht erleben wir da nochmal so einen Petkovic-Move, ne? Die ja, glaube ich, auch irgendwie, bevor sie nachher aufgehört hat, eigentlich schon aufhören wollte, dann lief es so gut. Das Problem ist natürlich für die alle, die müssen relativ früh gegen Iga Swiatek spielen. Das kann natürlich so ein bisschen das Ding aber auch werden, was Tobi gerade, oder Henrike war es, glaube ich, ne, in Bezug auf Angelique Kerber nannte. Also wenn du die natürlich früh im Turnier rausnimmst, und vielleicht ist das gar nicht so verkehrt, dass du sie ein bisschen früher bekommst, dann hast du natürlich, also ja, eigentlich ja in der kompletten Hälfte richtige Chancen. Ja, also volle Fahrt. Aber weil, also das wäre jetzt so ein bisschen nämlich meine nächste Frage, Henrike, nämlich ich weiß nicht, also du kannst natürlich auch gerne noch Matchups nennen, die du so hast, aber wenn wir jetzt nämlich mal so in die erste Hälfte schauen, über eine Spielerin, über die gerade gar nicht gesprochen wird, ist Coco Gauff. Trauen wir der keinen French Open-Titel zu?
Ich glaube, das muss man entscheiden, ob man sich grundsätzlich die Frage stellt oder jetzt spezifisch auf dieses Jahr.
Grundsätzlich.
Grundsätzlich traue ich ihr das schon zu. Also Coco Gauff bewegt sich exzellent. Ich hab gerade einen Sprachfehler, glaube ich. Entschuldigung. Bewegt sich sehr gut. Sie hat alles, was es braucht, um auf Sand gut performen zu können. Sie hat auf Sand auch nicht so das Problem, dass man ihr auf Vorhand so ein bisschen auf der Vorhand die Zeit klauen kann, obwohl das auch schon nicht mehr so schlimm ist wie früher. Aber da ist das Problem dann noch geringer. Bei Coco Gauff ist halt momentan so ein bisschen das Problem, sie hat ja etwas an ihrem Aufschlag umgestellt, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch mit Unterzuhilfenahme von Andy Roddick. Und das geht momentan noch nicht so ganz auf. Also sie schlägt unglaublich viele Doppelfehler für ihre Verhältnisse. Und ich habe halt auch so das Gefühl, dass die Abstimmung dieses Serve plus One, also der Schlag nach ihrem Aufschlag, dass das noch nicht so ganz zusammenpasst. Und dann ist es natürlich schwer. Das muss jetzt aber nichts heißen. Also wenn jemand, glaube ich, bei den großen Momenten aufblüht, dann ist es eine Coco Gauff. Ob das jetzt dieses Jahr reicht, muss man mal sehen. Sie hatten ganz gutes Viertel, wenn ich jetzt mal so gucke. Ja, die erste, wo es so richtig unangenehm, ja, rein setzmäßig wäre es die erste gesetzte, wäre ja Stremska. Und dann entweder Lyudmila Samsonova oder Haddad Maya, die sich ja jetzt, glaube ich, in Straßburg auch schon getroffen haben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber das ist jetzt alles nicht so dramatisch, ne? Ich glaube, bei Coco.
Doch, sie hat Maria und Siegemund im Viertel.
Ja, okay. Du hast völlig recht, Schwelli. Das ist dann natürlich eine andere Sache. Ich meine, also so gesehen ist ihr Viertel auch nicht so unangenehm, bis sie dann halt mal auf. Ja, Ostapenko ist dazwischen drin. Also sollten die aufeinandertreffen, das wäre, glaube ich, schon so eine Sache.
Ja, und Fun Fact, Henrike, die einzige Spielerin, gegen die Coco Gauff in Paris seit 2021 verloren hat, ist Iga Swiatek. Also die letzten beiden Jahre war immer gegen sie Schluss. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass sie dort die letzten drei Jahre durchaus respektable Ergebnisse erreicht hat. Sie ist letztes Jahr im Viertelfinale auf sie getroffen. Gut, da hat sie geschlagen. Ja. Dann stand sie ja bereits im Finale gegen Iga Swiatek, hat dort verloren. Und in 2021 immerhin auch das Viertelfinale. Also es ist weit weg davon, dass man sagen könnte, Coco Gauff ist jetzt keine Sandblattspielerin oder sowas, sondern wenn sie ihre Form hat, dann ist da Halbfinale, denke ich, in dem Viertel drin. Da
absolut.
Ist ja noch also, Omar Jabeur unten in dem Viertel.
Würde ich dir zustimmen. Eben das, was ich mir hier angucke, da sehe ich für eine Gauff in Normalform kein Problem. Es ist halt die Frage, wie sehr wird sie ihr Aufschlaggips da stören oder nicht. Das ist so ein bisschen die Frage. Aber wenn sie das unter Kontrolle kriegt, sehe ich in diesem ganzen Feld keinen Grund, warum sie da nicht bis ins Halbfinale vorkommt. Da würde mich tatsächlich eher mal interessieren, so lustig ist. Iga Swiatek könnte in Runde 2, sollte sie in Runde 2 kommen, theoretisch auf Naomi Osaka treffen. Und irgendwie, das wäre so ein spannendes Match der letzten Jahre, also bevor Osaka wegen ihrer Schwangerschaft dann pausiert hat, das wäre so eins der interessantesten Matchups gewesen. Aber ich finde, man liest jetzt fast schon drüber so ein bisschen und denkt sich so, na gut, da ist denn so eine, oder ich habe es fast überlesen. Klar habe ich mir das aufgeschrieben, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich gedacht habe, ob das jetzt wirklich so das Knallermatch wird. Also es würde mich interessieren, ich würde mir das auf jeden Fall angucken, aber ich weiß nicht, hat euch das so hinterm Ofen vorgeholt, dass ihr gedacht habt, so hui, das markiere ich mir aber mal im Kalender.
Also ich nicht. Ich habe es auch gesehen und gedacht, ja, egal gegen wen, gewinnt sie zweite Runde.
Weil oben der Draw nochmal anfängt bei Iga Swiatek, war das die erste Klammer und das erste Ausrufezeichen, was ich mir gesetzt habe. Aber mir geht es bei Naomi Osaka ein bisschen so, sagen wir mal, in abgewandelter Form wie bei Angelique Kerber. Bei Angelique Kerber ist so dieses Warten auf den Rasen, ne? Und da nochmal sehen, ob dann doch nochmal was geht. Also was auch immer was geht bedeutet. Bei Naomi Osaka ist eher so, eben die Frage, wie lange braucht sie, um wieder Fuß fassen zu können, um Top-Leistungen zu bringen. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass sie das wird abrufen können. Aber ob das jetzt dann schon auf dem Sand ist oder dann nicht erst ihre große Zeit, die ich mir wünschen würde, erst so zum amerikanischen Hardcore-Swing kommen könnte, das halte ich für wahrscheinlicher. Und deswegen glaube ich schon, dass in Runde 2 für sie Schluss sein wird. Aber es ist ein interessantes Matchup.
Das auf jeden Fall. Schwelli, ja, gerne. Ja.
Naomi Osaka hat ja nun auch zu besten Zeiten nicht unbedingt auf Sand besonders reüssiert. Ne? Also von daher würde ich schon sagen, ja, von den Namen her wäre das eine große zweite Runde, aber genauso große Favoritin ist da bei mir Iga Swiatek dann, ganz klar. Ich sehe sowieso wenig Gründe dafür, dass die nicht dieses Turnier gewinnt. Außer vielleicht, dass ich finde, dass sie halt, was Grand Slams angeht, dafür, wie dominant sie sonst auf der Tour auftritt, das ist natürlich Jammern auf hohem Niveau, aber ich mache es jetzt trotzdem mal. Der letzte Slam, den sie gewonnen hat, war halt vor einem Jahr die French Open. Und bei den anderen ist immer was dazwischen gekommen, irgendwas halt. Und das finde ich eigentlich schon fast ein bisschen erstaunlich bei ihr, dafür, wie gut sie sonst ist.
Ja, und dann vielleicht nochmal erwähnt, also ich habe mir noch so zwei Matches markiert. Einmal, da kann man vielleicht auch echt drüber streiten, Ayla Tomljanovic gegen Diana Jastremska. Einfach, weil ich mir da gleich gedacht habe, okay, die können eigentlich mit einem Tiebreak im dritten Satz anfangen. Irgendwie so
Ja,
erwarte
habe ich auch.
ich's.
Also, ja.
Und das nächste Match, und da vielleicht auch, Schwerli, nochmal die Frage an dich, ob du dir das vielleicht auch markiert hast. Julia Putintseva gegen Sloane Stephens. Das ist vielleicht auch so ein Match, wo man zuerst drüber hinwegliest und so denkt, ja, okay, kennt man beide. Viele würden vielleicht sogar auch erstmal vom Gefühl sagen, da ist Putintseva die Favoritin, weil, ne, gerade auch in Bezug auf Goff schon drüber gesprochen, Amerikanerinnen und Sand, das bringt man immer erstmal nicht so zusammen. Was man aber, glaube ich, schon mit der Zeit auch vergessen hat, Sloane Stephens, die stand sogar schon mal in einem French Open-Finale, wenn ich mich nicht komplett irren sollte. Hast du dir das auch irgendwie markiert als ein Match, das eventuell einen Spannungsbogen haben könnte, wo man hinschaut?
Ja, habe ich mir markiert. Ist aber auch so ein Fall für Psychologie heute irgendwo, ne? Also beide irgendwie so in ihrer Außendarstellung auf dem Platz, manchmal auch speziell. Ich finde, es kommt auch viel darauf an, ob Sloane Stephens an dem Tag, an dem sie da angesetzt ist, da auch Bock drauf hat oder nicht. Und wie sehr Putin selber sich über irgendetwas aufregt auf dem Platz und irgendetwas ganz doof findet. Ja, das ist ja auch ein Match, ist, glaube ich, irgendwo unten im Draw drin. Die Siegerin davon läuft dann relativ früh. Ich glaube, dann in der, ja, nee, es würde dann erst wahrscheinlich Badosa kommen und dann wird man auch relativ früh auf Sabalenka zulaufen. Ist eh für beide keine leichte Auslosung, aber das könnte für so ein Drama-Match in der ersten Runde werden. Ja, auf jeden Fall.
Dann, Enrique, Tobi, fällt euch noch irgendwas auf, ein Match, ein Name, wo ihr sagen würdet, da müssen wir eigentlich noch mal vorher drüber sprechen?
Nur noch, also wir haben die eine vorhin schon angesprochen. Ich würde mal sagen, das Match der beiden Großmäuler, Laura Siegemund gegen Sofia Kenin. Beide nicht auf den Mund gefallen. Kenin früher etwas nur mit sich selber beschäftigt, seit Rom ja durchaus auch verbal, vulgär, verbal stark unterwegs. Kräftige Fuck-You-Rufe in Richtung der Zuschauer haben schon mal für Vorstimmung und Vorfreude auf die French Open gesorgt. Und dem Ganzen steht ja jetzt vielleicht nicht unbedingt im Vokabular, aber zumindest das Maul aufreißen, Laura Siegemund in nichts nach. Insofern könnte das durchaus witzig werden. Und je nachdem, wann die spielen, werde ich mir das mal angucken. Das ist vielleicht durchaus ein Match, wo sich vielleicht nicht ganz so arg viele drängen, obwohl sie ja immer furchtbar voll ist, die ersten Tage in Roland Garros. Aber manchmal merkst du dann doch noch, dass die Leute sich erstens bei den Herren und dann zweitens bei den Topspielen etwas mehr drängen. Ja, und so ein Damenmatch, das könnte gut irgendwo so hinten auf Platz 12 oder sowas stattfinden. Gucke ich mal vorbei.
Guter Tipp. Henrike, falls du jemanden hast, noch gerne nennen. Sonst schon die Anschlussfrage, die du einfach dann mitbeantwortest. Wer gewinnt dann jetzt am Ende?
Nee, also Match, ja, man kann noch so ein paar nennen, aber also vielleicht könnte man noch der Ehre halber erwähnen, Cornet gegen Zheng Qinwen, weil ich glaube, das für so ein letztes Match bei den French Open für Cornet, man hätte es schlechter treffen können. Ich glaube, das hat das Potenzial, nochmal so ein schönes Drama zu sein. Und ich bin noch über Matic Mladenovic gestolpert, aber nicht, weil ich denke, dass das ein mega tolles Match wird, nur weil ich mir, das ist so eine Erinnerung an meine früheren Tennistage, wo dieses Matchup echt was gewesen wäre, wo man gesagt hätte, cool, kann man sich angucken und jetzt, und wer es gewinnt, ich sag mal, statistisch betrachtet, muss man eigentlich Iga Świątek sagen. Und mir fällt momentan schwer, sie nicht zu wählen. ich sag mal, ja, auch auf Sabalenka und alles. Aber tendenziell, glaube ich, wird es schwer, an Swiatek vorbeizukommen. Ich sehe es momentan nicht so. Aber ich lasse mich gerne überzeugen, wenn ihr was anderes meint.
Erst Schwelli, dann Tobi. Seht ihr das ähnlich?
Ich sehe es eigentlich ähnlich, habe ich ja gerade schon angedeutet. Ich würde dann einfach für den Fun-Faktor aber mal auf Sabalenka tippen, weil wir dann eben weiterhin diese Situation hätten gerade in diesem Jahr, dass Swiatek zwar sehr dominierend spielt und ganz viele Turniere gewinnt und richtig gut spielt, aber Sabalenka die ganz großen Titel holt. Und das finde ich eine interessante Konstellation an der Spitze.
Interessante Einschätzung und ja, Fun Fact Sabalenka, ich war kurz gewogen, das zu bringen. Jetzt hast du sie gebracht, dann bringe ich als Fun Fact noch rein. Nein, es wird weder Swiatek noch Sabalenka. Die kommt zwar ins Finale, aber trifft dann dort auf Danielle Collins und die gewinnt's am Ende und die ganze Tenniswelt spielt verrückt. Es ist sicherlich aus Buchmachersicht eine Wette, wo man gut Kohle machen könnte. Sie ist aber durchaus nicht ganz so unwahrscheinlich wie, und damit möchte ich von meiner Seite bei den Damen schließen, wie ein Roland Garros-Sieg von Alizé Cornet. Du hast sie angesprochen, Henrike, und da wir von Zeit zu Zeit immer auch mal wieder hier Buchtipps haben. Die nächsten 2 Wochen werdet ihr nicht zum Lesen kommen, das weiß ich, aber dann kommt schon die Urlaubssaison. Und ich weiß, dass insbesondere in Deutschland viele natürlich an Alizé Cornet nun nicht unbedingt alles mögen. Ja, da gab es mal einen Zusammenknall mit Tatjana Maria. Aber
was ist eigentlich aus dem Gerichtsverfahren geworden?
Das ist auch zu ihren Gunsten. Ach so, ja, nee, das findet alles nicht statt. Aber das Buch von Alizé Cornet, was fast eigentlich wie ein Tagebuch geführt ist, kann man beim großen Online-Buchhändler bestellen. Man muss es nicht auf Französisch lesen, aber auf Englisch gibt es es auch. Ist wirklich, wirklich, ich habe das letzten Sommer gelesen, ist wirklich lesenswert, weil sie doch schon eine sehr, wie ich finde, reflektierende Person und Persönlichkeit ist. Und das als Tennisbuch, als Tennis, ja, Biografie, wobei es mehr in einem Zeitraum spielt, so eben kurz vor Corona bis in Corona rein, lässt wirklich tiefe Einblicke in die Tennisprofi-Szene auf der weiblichen Seite zu und ist eine kleine Leseempfehlung für den Sommer beziehungsweise für die Zeit zwischen den French Open und Wimbledon, weil dann müsste er auch noch was tun.
Ja, Tobi, ich bin zutiefst beleidigt.
Habe ich dir deinen Tipp weggenommen?
Ich hab's gedacht, als Tobi das sagte und ich so, oh Gott, jetzt muss der Daniel wird jetzt hinterm Mikro
hocken. Du hast eine Danielle ausgespannt, du Arsch.
Aber sowas von, ja. Und das kurz vor unserem großen Jubiläum. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja, weil, also ich habe das so in den letzten Tagen mir eigentlich erst überlegt, weil ich habe irgendwann mal, glaube ich, zu Anfang des Jahres oder halt kurz nachdem sie bekannt gegeben hatte, dass sie aufhören wird, gesagt, ich habe ja früher immer gerne traditionell US Open Danielle Collins als Siegerin genannt und habe dann angekündigt, ich werde das dieses Jahr bei den US Open definitiv auch tun. Und ich habe dann nämlich immer so vor 2 Tagen schon mal gedacht, Mensch, also wenn man jetzt dieses Jahr sagen würde, Danielle Collins gewinnt die French Open, klar, da kannte man jetzt auch die Auslosung noch nicht, aber irgendwann muss sie eh an Swiatek und oder Sabalenka vorbei, klingt das halt gar nicht so komplett unmöglich. Das ist ja fast schon das Interessante und Witzige daran, weil das hätten wir echt überhaupt nicht kommen sehen bei ihr. Und ja, deswegen hätte ich jetzt eigentlich gesagt, ich nehme auch Collins. Da ich natürlich nicht genauso irre wirken möchte wie du, sage ich jetzt auch Iga Swiatek, Tobi. Das hast du jetzt davon.
I can live with that.
Gut, haben wir das also auch unter uns geklärt, so halbwegs. Den Rest machen wir dann nach der Aufnahme. Das kriegt ihr besser alle nicht mit. Ja, und damit würde ich sagen, nach der Aufnahme ist natürlich ja noch jetzt gerade vor den Herren, denn wir werden natürlich noch jetzt über den Draw bei den Männern sprechen. Ja, und ich habe zu Anfang die Frage gestellt, Schwelli, ne, so der ganz allgemeine Blick auf die Damen, die du gerade hast. Bei den Männern hat sich ja vor den French Open so ein bisschen abgezeichnet, dass man zwischendurch das Gefühl hatte, also da spielt eigentlich gar keiner mit, weil die irgendwie in der Weltspitze alle komplett absagen und eventuell können wir sogar noch die Tasche packen und haben die Hoffnung, dass wir da irgendwie mit reinrutschen. Jetzt sind sie doch alle da und deswegen vielleicht mal leicht abgewandelt die Frage, was erwartest du ganz grundsätzlich von diesem Herrenturnier in Paris?
Ich bin, was die Beantwortung dieser Frage angeht, relativ ratlos. Ich weiß nicht, was mich da erwartet. Und das ist das Besondere an diesem Grand Slam. Also das in diesem Ausmaß hatte ich das seit, glaube ich, sehr, sehr vielen Grand Slams nicht mehr. Was aber tatsächlich meiner Meinung nach oder meiner Einschätzung nach nicht daran liegt, dass jetzt so viele Leute in Superform sind, sondern es so ist, dass man im Prinzip die Form praktisch der gesamten Weltspitze nicht so dolle einschätzen kann oder sie eher nicht so klasse ist.
Ja, das ist ein Punkt. Herr Ricke, jetzt haben wir in der Woche, also jetzt gerade in dieser Woche, Novak Djokovic wieder gesehen, der sich in Genf noch ein bisschen Spielpraxis holt. Carlos Alcaraz ist irgendwie so gefühlt einbeinig unterwegs. Jannik Sinner hieß es eigentlich lange, ja, also der wird definitiv irgendwie nicht in Paris spielen. Jetzt steht er im Draw, ist in zwei gesetzt. Man weiß natürlich nie, was jetzt in den nächsten Tagen noch passiert, absagetechnisch. Aber jetzt sind sie halt erstmal alle da. Glaubst du, dass von den, ich sag jetzt mal, ganz suffisant 9 Big Three vielleicht so wenig zu erwarten ist, wie wir es schon lange nicht mehr im Zusammenhang mit dem Begriff Big Three verbunden haben?
Es ist, glaube ich, die Frage, wie man Big Three definiert. Also ist das für dich ein feststehender Begriff, der Federer, Nadal und Djokovic umfasst? Oder wird es inzwischen schon zu einer Art Synonym für eine Form von Führungsgruppe? Man hat ja auch eine Zeit lang von den Big Four gesprochen und hat dann Murray noch mit reingezählt. Das ist so ein bisschen vielleicht auch eine Definitionsfrage. Ich hatte da von irgendeinem Tennisjournalisten, ich weiß gerade den Namen nicht mehr, tut mir leid, ich meine, es war ein Journalist, der es eingeworfen hat, dass er diesen Übergebrauch von den Big Three als Begriff so nervig findet, weil er den halt eng definiert als diese drei und den halt nicht so synonym gebrauchen möchte für andere Gruppen. Ja, also für mich persönlich stehen mehr Fragezeichen hinter Carlos Alcaraz als unbedingt hinter Jannik Sinner. Also bei Sinner habe ich so das Gefühl, ich weiß, ich kann das noch nicht mal gut begründen, aber habe ich eher so das Gefühl, dass, glaube ich, bei ihm dieses Rausziehen aus Rom gereicht hat. Oder ich hoffe, dass es gereicht hat. Und wenn es gereicht hat, dann hat er eigentlich zumindest mal ein gutes Viertel erwischt, wenn nicht sogar eine gute Hälfte. Was dann aber auch ein bisschen davon abhängt, wie Carlos Alcaraz sich macht. Und das finde ich schwieriger einzuschätzen, weil ich fand Carlos Alcaraz, abgesehen davon, dass er verletzungsbedingt nicht das beste Jahr hatte, ihn auch spielerisch nicht so glanzvoll wie sonst. Wo ich mich dann frage, ob auf dem Weg da nicht mal einer vorbeikommt und sagt, ja, ich bremse dich mal aus. Das muss man mal schauen. Also bei beiden ist das Gefühl einzuschätzen, wie sie drauf sind, halt ohne sie spielen gesehen zu haben, natürlich auch so ein bisschen spekulativ. Und Novak Djokovic in Genf, er wirkt immer noch nicht so ganz bei 100%, aber momentan ist er ja auf bestem Wege, sich, glaube ich, seinen Anlauf zu holen. Und ich finde, mit dem muss man immer in irgendeiner Form rechnen. Und wenn ich mir sein Viertel so angucke, ja, bevor der auf Kasper Rüth trifft, wenn dem so kommt, fehlt mir da so ein bisschen die Fantasie, wer ihn da komplett aufhalten soll. Vielleicht noch ein Tommy Paul oder ein Taylor. Nee, Taylor Fritz geht nicht, ein Tommy Paul. Nee, also ich glaube, wenn Djokovic seine Leistung halten kann, dann mache ich mir von den dreien um ihn die wenigsten Sorgen, was aber auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass man von ihm das meiste gesehen hat, spielerisch. Ist einfach leichter einzuschätzen.
Ja, definitiv, das stimmt. Tobi, für dich nochmal eine Frage, die ich habe in eine etwas andere Richtung. Wir haben vor 20 Jahren bei den Männern den letzten südamerikanischen French Open-Sieger gehabt mit Gaston Gaudio. Sehen wir in diesem Jahr mal wieder einen südamerikanischen French Open-Sieger? Und wer würde das denn aus deiner Sicht sein, wenn du dir da einen Namen rauspicken müsstest aktuell, wo du sagen würdest, also wenn, dann am ehesten der?
Also sagen wir mal so, die Chance war noch nie so groß in den letzten 20 Jahren wie dieses Jahr, dass das vielleicht passieren könnte. Denn wir haben einfach ein, ihr habt es angesprochen, ein Feld, was vielleicht sich jetzt im Moment irgendwie schwer zu lesen lässt und was gleichzeitig aber vielleicht versprechen könnte, eine der spannendsten French Open, also wirklich ein offenes Rennen zu werden im wahrsten Sinne des Wortes. Und vor dem Hintergrund wehe dem, der beispielsweise einen Nicolas Jarry nicht auf dem Zettel hat. Um es mal so zu sagen, der ja in furchterregender Nasenpflastermanier hier in Rom wirklich sehr, sehr, sehr solide bis gut gespielt hat, dann von Zverev doch relativ deutlich die Grenzen hat aufgezeigt bekommen. Aber letzten Endes, da ist es wieder dieses hätte, wäre, wenn und was passiert, was ist mit Sinner? Wenn Sinner nicht fit ist, dann ist erstmal freie Bahn, sage ich mal, so bis zum Achtelfinale für einen Jarry in der Form. Und dann wäre das ein Südamerikaner, der mal wieder weit kommt. Ob es allerdings am Ende dafür reicht, dass... wage ich zu bezweifeln. Eine Anmerkung noch zu den Big Three. Die Big Three sind, glaube ich, klar definiert. Da muss man nur googeln, ja. Und da gibt's auch überhaupt keine Frage, wer die Big Three sind. Die Leute haben nur über die Big Three Zeit vergessen, dass es früher gang und gäbe war, über die Top 3 im Tennis zu sprechen. Das war irgendwie schon immer so, ja. Das war Borg, McEnroe, Connors oder irgendwie sowas, ja. Oder das war Lendl, Edberg, Becker oder so, ja. Und insofern haben wir hier Top 3. Und ich finde, die Top 3 sind da von Henrike sehr, sehr schön skizziert worden mit den Wehwehchen und den Fragezeichen, die hinten dran sind. Und insofern gehe ich da ganz mit Henrike, dass bevor wir nachher dazu kommen, wer es vielleicht denn dann gewinnt das, aber was die Top 3 betrifft, vielleicht sogar die wenigsten Fragezeichen im Moment dann doch hinter Novak Djokovic sind und sein werden, aber lassen wir uns überraschen.
Ich kann übrigens an dieser Stelle die Anekdote erzählen, dass ich mich mit Nicolas Jarry mal vor 2 Jahren ausgiebiger unterhalten habe. Und unter anderem haben wir, glaube ich, so circa 10 Minuten über Olaf Marschall gesprochen. Für diejenigen, die ein bisschen jünger sind, einfach mal googeln. What?
Und so, kannte er Olaf Marschall?
Nasenpflaster ist das Stichwort. Yeah. Ne?
Also, ja, jetzt ist mir, ja, er okay. Kannte ihn nicht, aber ich habe ihm ganz viele Fotos gezeigt. Also ich glaube, er wusste, warum ich an ihn denken musste.
Aber ist es, wegen ist der es Haare, nicht? Natürlich.
Ja, natürlich.
Genau. Ach so.
Ja, Nicolas Jarry hatte ja auch mal eine Zeit lang längere Haare zumindest, nur nicht so lockig. Ja,
das war während seiner Dresdner Zeit, bevor er noch Kaiserslautern ist.
Nicolas Jarry. Aber jetzt bezogen auf das Nasenpflaster, ist nicht irgendwie mindestens seit Ende der 90er wissenschaftlich erwiesen, dass das überhaupt keinen Effekt hat? Ich hab irgendwo gelesen, dass Jarry da ganz begeistert von ist und damit viel besser atmen kann und so weiter. Aber ich hatte eigentlich das schon längst unter Humbug als Hilfsmittel abgeheftet.
Aber Schwelli, um so langsam auf den Elefanten im Raum mal überzuleiten. Es ist auch mit Sicherheit wissenschaftlich nicht erwiesen, dass es etwas bringt, die Etiketten der Wasserflaschen immer auf die Seite auszurichten, von der man aufschlägt. Und es wirkt trotzdem.
Ah, okay. Ach, so willst du mir jetzt kommen. Okay. Ja, also gut. Gut, dann nehme ich das zurück und sage, ich bin froh, wenn Jari auf Nasenpflaster zurückgreift und nicht auf Nahrungsergänzungsmittel.
Ah, okay. Ah, ja, nein, da hast du meinen Wink nicht verstanden. Ich meinte eher mit Tick und Aberglaube. Ja.
Das habe ich schon verstanden. Aber,
ah, okay, dann bin ich beruhigt, du alter Sandplatz.
Das gehört ja fast zur Biografie eines jedem einigermaßen erfolgreichen südamerikanischen Spielers dazu, dass man irgendwann mal irgendein verunreinigtes Nahrungsergänzungsmittel erwischt.
Ja, die essen viel Rindfleisch da.
Ja, also es ist schon, also ich will da wirklich nichts niemandem irgendwie was unterstellen. Ich kenne auch die einzelnen Fälle nicht, aber es ist halt auffällig, dass das in der Region sehr, sehr häufig vorkommt.
Tja, machen wir weiter im Text. Henrike, wir könnten jetzt natürlich abbiegen in zwei Richtungen. Wir könnten sagen, Mensch, wir schauen uns mal die Popcorn-Matches der ersten Runde an. Oder wir geben den Blick auf die Deutschen. Das Besondere ist, glaube ich, dass es ein Match gibt, das irgendwie alles überstrahlt und doch irgendwie zu beiden Richtungen komplett passt. Und ich glaube, deswegen müssen wir da irgendwie, ja, weil, glaube ich, in den nächsten Tagen sowieso ganz viel noch drüber gesprochen wird, aber ich denke jetzt einfach mal, weil wir auch gleich automatisch drauf kommen werden, vielleicht gesondert über das Match Alexander Zverev gegen Rafael Nadal sprechen. Und es gibt ja bei so besonderen Momenten immer so Jahre später diese Erinnerungen, in dem Moment ist man da gewesen und hat das gedacht. Henrike, deswegen die Frage, ganz nüchtern natürlich, ne, und jetzt ohne emotional das zu überhöhen, als heute bekannt wurde, Alexander Zverev gegen Rafael Nadal, wo hast du dich da aufgehalten und was hast du in dem Moment gedacht?
Ich war im Büro, wie sich das brav für die arbeitende Bevölkerung gehört, oder an meinem Arbeitsplatz, der kann ja auch zu Hause sein. Und was habe ich gedacht? Ehrlich gesagt schossen mir so viele Gedanken durch den Kopf, aber es war auch so, dass ich gedacht habe, man hätte wahrscheinlich zu diesem Matchup eine eigene Folge machen können, die nicht ganz kurz gewesen wäre, wenn man mal alles mit betrachten möchte, was da so reingeht. Ja, also ich glaube, das ist das Match, auf dem man in der ersten Runde jetzt mal wettbewerbsübergreifend schauen wird. Also so toll die Damen manche auch ihre Matches sind. Ich glaube, das ist das Match, einfach aufgrund der Geschichte, dass Alexander Zverev sich ja in genau diesem Matchup vor 2 Jahren inzwischen so fies 17 Trilliarden Bänder gerissen hat und das damalige Match, das Halbfinale zwischen Zverev und Nadal, ja schon auf dem besten Weg war, einer der Blockbuster zu werden, die man so hatte. Nur 2 Jahre später sind die Vorzeichen doch ein bisschen anders. Aber es ist halt auch Nadal Paris. Also ich kann da noch nicht so ganz greifen, wie ich zu stehen werde. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken, sofern es für mich irgendwie möglich ist. Aber mein Gott, also da könnte man wirklich eine eigene Folge zu machen.
Ja, Shelly, man kann, glaube ich, damit rechnen, dass das ein Match der Night Session wird. Also dass es zumindest arbeitstechnischen Uhrzeit geben wird, wo Henrike gute Chancen haben wird, das Match sehen zu können. Haben wir aus jetzt, wenn wir die deutsche Brille mal so abnehmen, nicht komplett gewonnen, aus rein neutraler Sicht wohlgemerkt, weil wenn Alexander Zverev das Match gewinnen sollte, dann werden wir danach eine riesengroße Abschiedssause von Rafael Nadal erleben, wo wir uns wahrscheinlich wirklich in ein paar Jahren noch drüber dran erinnern können und drüber sprechen werden, so rum wollte ich das aufziehen. Und wenn es umgekehrt ist, ja, dann ist zwar diese Party aufgeschoben, aber dann haben wir natürlich noch mal einen absoluten Sensationssieg von Rafael Nadal in der ersten Runde.
Schwierig, also Ich mein erster Gedanke dazu war, dass Zverev da eigentlich auf die eine oder andere Art und Weise nur verlieren kann, weil entweder verliert er sportlich, obwohl er, da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, obwohl er für mich in diesem Matchup aktuell der Favorit ist. Oder aber, um mal Benjamin Becker zu zitieren, er ist dann der Typ, der Bambi getötet hat. Hat Benjamin Becker, glaube ich, gesagt, nachdem er Andre Agassi aus seinem letzten US Open rausgeworfen hat. Es wird ein riesiger Zirkus werden. So viel ist mal klar. Und ich denke, die Zuschauer werden zu 380% auf Seiten von Rafael Nadal sein. Und ich bin sehr gespannt, was da passiert.
Tobi, auch wenn du natürlich in erster Linie eigentlich eher Hubert Hurkacz-Fan bist, aber zu Rafael Nadal hattest du wahrscheinlich heute auch so ein paar Gedanken.
Ja, mein erster Gedanke war, ach scheiße. Und jetzt so nach der Schockstarre und ein paar Mal drüber nachdenken, ist es so, trotz natürlich glühender Verehrung, habe ich ja häufig gesagt, für Rafa, ist es so, dass wenn ich es ganz nüchtern betrachte, ganz nüchtern zu betrachten, dann auch wenn ich es mir anders wünsche, ich glaube einfach nicht, dass er in der Form ist oder nochmal in die Form kommt, dort groß aufspielen zu können und gegen einen jetzt durchaus gut bis teilweise in Rom sogar auch sehr gut ausspielenden Alexander Zverev das zu gewinnen. Im Gegensatz übrigens zu anderen Tennisprofis, aber da gehört das natürlich auch zum Klappern vor so einem Turnier dazu, sei es ein Tsitsipas bis hin zum Djokovic, die sagen, selbstverständlich ist Rafa einer der Favoriten. Das würde ich, egal ob er gegen Zverev oder gegen Talon Kriegsbauer oder wen auch immer in der ersten Runde spielt, wäre ich auch als glühendster Rafa-Anhänger nicht so vermessen, wenn ich die letzten Wochen sehe, zu sagen, dass er dann auch Favorit ist. Und jetzt dieses Matchup habe ich im ersten Moment gedacht, habe ich gedacht, Mist. Und im zweiten habe ich gedacht, okay, wenn er es gewinnt, Hossa, dann ist der Weg erstmal frei. Und dann Daumen drücken, dass er dann nicht gegen Talon Kriegsbauer oder sonst wen ausscheidet.
Ja. Nee, dann verliert er gegen Goffin in Runde 2.
Ja, oder irgendwie sowas, ja. Aber wenn er es verlieren sollte, dann ist es trotzdem irgendwie eine Geschichte, die dann eben doch wieder in Anführungsstrichen nur der Sport schreibt. Denn ich meine, das hat ja dann doch schon etwas. Vielleicht das beste Match, das nie zu Ende gespielt wurde, na, mit dem tragischen Ende für Zverev vor 2 Jahren, findet hier jetzt sozusagen seine Fortsetzung. Und wenn Zverev am Ende als Sieger vom Platz geht, glaube ich, auch wenn ich es mir nicht wünsche, ja, kann Rafa stolz erhoben Hauptes dort vom Platz gehen und dann schließt sich irgendwie der Kreis und dann muss man leider Gottes eben auch mit 38 Jahren der Wahrheit ins Gesicht sehen und dann sagen, okay, das war's da jetzt langsam und schlussendlich. Und deswegen bereite ich mich darauf vor, dass falls Rafa verlieren sollte, dass es der bessere Abschluss ist als, und ich meine das überhaupt nicht despektierlich gegen irgendeinen aus den Top 100, ja, aber es wäre der bessere Abschluss als gegen Goffin oder gegen wen auch immer dann auszuscheiden. Ist meine Meinung, aber rein subjektiv.
Ich finde, die ist schon relativ begründet aus dem, was er gezeigt hat oder was er nicht mehr gezeigt hat in den letzten Wochen. Also so jetzt mal Real Talk. Also ich auch, glühender Rafa-Verehrer, überhaupt kein Thema. Aber ich sehe das ähnlich wie du. Vielleicht besser, wenn er gegen Zverev spielt, der für mich in diesem Matchup jetzt aktuell wirklich der klare Favorit ist. Als wenn er gegen irgendjemand sonst verliert, weil ich, so wie ich das einschätze, nicht sehe, dass er bewiesen hat in den letzten Wochen, dass er irgendwo nah dran ist an den Fähigkeiten, die er mal hatte. Was mir auch ein bisschen wehtut und so, aber das ist der Lauf der Zeit. Es erinnert mich so ein bisschen an Federer in seiner letzten Phase, wo ich dann eben auch irgendwann das Gefühl hatte, als er dann da irgendwo in Arabien noch so gegen Evans gespielt hat und so, also sowohl, dass es halt gegen Top 30 Leute dann echt schon immer eng werden kann. Und so sehe ich Rafa im Moment auch.
Total. Und wir dürfen, sorry, wenn ich das noch sagen darf, wir dürfen eins nicht vergessen. Wir haben das in der Vergangenheit bei Großen, bei Federers, bei Serena Williams, Abschieden oder letzten Turnieren und Spielen häufiger schon gesagt, wenn du diesen perfekten Zeitpunkt verpasst oder nicht wahrnimmst, ja.
Ja, ist ja heute auch die Frage, wie du dann, den definierst. Ne?
Genau, also, wie du den definierst. Aber wenn du weiterspielst, dann kann so etwas passieren, dass diese Aura, dieser Mythos der Unbesiegbarkeit, der dich umgibt, Serena in Wimbledon auf Rasen, Roger in Wimbledon auf Rasen, Rafa auf Sand, der bekommt Kratzer. Es ist überhaupt kein Schmälern der sportlichen Leistung und der unglaublichen Errungenschaften des einzelnen Sportlers, Serena, Roger, Rafa in dem Fall. Aber jeder Einzelne, der dann plötzlich gegen dich antritt, verliert diese Scheu zu sagen, gegen Rafa auf Sand, no chance. Ja, da ist noch ein bisschen das gegen Rafa auf Sand in Roland Garros, das ist nochmal was anderes, über drei Sätze, ja. Aber das ist angekratzt und der Gegner verliert den Schiss, dass er sowieso keine Chance hat.
Gerade fiel ja auch der Name Hurkacz und ich fand das Match gegen Hurkacz war so ein Zeichen dafür. Ne? Also ja, Hurkacz, schlimm. Einer, ne? Also ein richtig guter Spieler, der ihm da komplett die Grenzen aufgezeigt hat in diesem Spiel. Und wenn ich dann so daran denke, was die Stärken vom Hurkacz sind und wie Zverev, wenn er einigermaßen vernünftig agiert, spielen kann, auch über einen Aufschlag und so weiter. Und wenn ich auch sehe, so ist dann nur noch so das Warten auf das Wunder, dass Rafa da in Paris plötzlich ganz anders auftritt, plötzlich irgendwo noch mal viel mehr Athletik hat und vielleicht auch bei Aufschlaggeschwindigkeit noch mal richtig draufsackeln kann und so. Aber da gibt's ja jetzt nichts, was das wirklich logisch herleiten kann, dass das jetzt passieren würde. Und dann muss ich sagen, da weiß ich jetzt im Moment nicht so genau, wie das gegen Zverev klappen sollte.
Naja, Nadal hat die letzten 20 Jahre auf dem Platz selber kein einziges Mal gepokert. Er hat vor Turnierbeginn gerne Understatement gemacht. Naja, mal gucken, wie es so läuft. Ich bin nicht so drauf oder sonst was. Aber egal, ob das ein 250er, ein 500er, ein 1000er oder ein Grand Slam Turnier war, auf dem Platz hat er noch nie gepokert. Er hat immer Vollgas gegeben. Und es würde mich wundern, wenn er jetzt auf den letzten Metern der Karriere zum Pokerspieler wird, der sagt, ich nehme Barcelona, Madrid, Rom eigentlich nur zum Austarieren und Ausprobieren. Und dann, wenn ich nach Paris fahre, dann drehe ich den Lautstärkeregler hier mal ganz hoch und dann machen wir mal die Platten heiß und dann werdet ihr sehen, was doch noch in mir steckt. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ich glaube, um das Thema abzuschließen, dass für Zverev jetzt dieser Titel in Rom dadurch noch viel wichtiger ist. Also, weil Zverev hat es danach ja gesagt, ne? Also, dass ihm das natürlich nochmal sehr viel Selbstvertrauen gibt. Und ich glaube, gerade was dieses Los angeht, mit diesem ganzen Hintergrund bei Nadal letzte Mal, ist, glaube ich, gerade diese Selbstvertrauensebene bei Zverev umso wichtiger. Weil ich glaube, wenn er jetzt wackeln würde, schon im Vorwege und er sich selber nicht so ganz sicher ist über sein Spiel und sein Auftreten, ich glaube, dann wäre nämlich genau der Punkt, wo Nadal eine ganz große Chance hätte. Henrike, ich sagte es schon eingangs, hier gibt es so einige Matches, die man sich ankreuzen kann. Ich würde einfach mal auch irgendwie, weil ich glaube, beide Spieler das irgendwie auch verdient haben und das fast ziemlich deswegen hinten runterfällt durch Zverev Nadal, worüber wir auch nochmal exklusiv vielleicht, zumindest du, ein paar Sätze verlieren müssen, Wawrinka gegen Murray, denn das könnte ja auch sogar so ein Matchup sein, wo wir zwei ehemalige Grand-Slam-Sieger sehen. Und es gab in den letzten Jahren, Zehnten kann man ja fast sagen, echt sehr wenige davon, die eventuell sogar auch dann in Paris nie wieder zu sehen sein werden.
Ja, die Chance besteht. Also, dass da mit Wawrinka, Murray und Nadal in irgendeiner Form drei sehr große Namen des Sports das letzte Mal in Paris auftreten. Und es ist irgendwie auch ein bisschen schade, dass dass jetzt das Zverev-Nadal-Match, dass es das gibt, weil das natürlich dieses Wawrinka-Murray-Match so ein bisschen in die Mottenkiste schiebt, jetzt mal extrem formuliert, und da ein bisschen untergeht. Aber ich denke, für nochmal ein Matchup dieser beiden Spieler ist Paris, glaube ich, mit den Fans und der ganzen Stimmung da vor Ort eigentlich ein ganz gutes Pflaster. Und ich freue mich darauf, dass die beiden da ja vielleicht nochmal ein letztes Mal so ein bisschen ja, unsere Tennis-Guck-Generation, oder für mich sind die beiden ja schon, ich sag mal so, sehr prägend auch, einfach in meiner Tennis-Fan-Karriere, sag ich jetzt mal. Insofern, da freue ich mich auch drauf. Aber wenn ich noch eine Sache zum Zverev-Nadal-Match einschieben kann, alles das, was ihr gesagt habt, stimme ich zu 100% zu. Und was ich irgendwie auch noch ganz nett finde, ist, dass man jetzt noch so ein Ende kriegt, auch wenn die Vorausbedingungen ganz andere sind, aber man bekommt dieses Match ab zwischen den beiden, hoffentlich, gesetzt den Fall, es passiert nichts mehr. Und das wollen wir ja keinem wünschen, auch einmal zu einer Antwort. Weil ich finde, das ist halt auch so schade bei diesem Halbfinale, was die beiden gespielt haben, dass das halt so ein Hätte-Hätte-Ding ist. Ne? Was wäre, wenn? Und das finde ich ganz nett, dass man da noch so eine Antwort kriegt. Und ja, bei Wawrinka Murray muss ich sagen, ich habe keine Ahnung, wer es gewinnt. Tendenziell Wawrinka, weil er mehr spielen
Ja,
konnte, aber doch Murray.
Wawrinka, Wawrinka.
Und weil
Es
ihm
ist,
Sand natürlich auch mehr liegt als
ja,
Murray, ne, muss man auch
es ist
sagen.
übrigens so, dass falls Wawrinka das wirklich gewinnt, Murray dann bei seinen letzten drei French Open-Auftritten jeweils gegen Wawrinka rausgeflogen ist. Er ist 2017 gegen
Was
Wawrinka im
du
Halbfinale
alles weißt.
rausgeflogen, 2020 in der ersten Runde gegen Wawrinka rausgeflogen und fliegt jetzt, nein, weiß ich nicht, aber spielt auf jeden Fall jetzt in der ersten Runde wieder gegen Stan Wawrinka. Dieses 2017er Match ist, glaube ich, auch das Match, wo er sagt, dass ihm da die Hüfte im Prinzip endgültig kaputt gegangen ist und es danach nie mehr so war wie vorher.
Tobi, da ist ja fast schon ein sehr dramatisch historischer Unterton zwischen. Hast du dir denn noch Matches markiert, wo wir vielleicht in ein paar Jahren hier sitzen und sagen könnten, ja, also damals 2024, erste Runde in Paris, da ist das und das passiert?
Ob es für so ein episches Ausmaß reicht, weiß ich nicht. Es sei denn, wir werden sagen, weißt du noch, damals in Paris, als im einen Halbfinale zwei Deutsche standen, wurde am Anfang gedacht, das kann doch gar nicht sein. Und dann stand plötzlich Jannik Hanfmann gegen Dominik Köpfer im Halbfinale, obwohl Köpfer in der ersten Runde auf Medvedev getroffen ist, wo man sagt, ganz schöne Scheißauslosung für so einen Deutschen. Und Jannik Hanfmann gegen Francisco Cerundolo, der nun auch alles andere als ein Wunschgegner in Runde 1 auf Sand ist. Aber wenn die dann am Ende im Halbfinale stehen sollten, dann waren das hier die ersten beiden Erstrunden-Matches to watch, um so ein bisschen mal das Losglück dieser beiden Deutschen und damit Erstrunden-Matches kurz angesprochen zu haben. Aber eines, das durchaus, glaube ich, Unterhaltungswert bieten könnte, ist Daniel Evans gegen Holger Rune. Ob auf 20 Jahre hin, sei mal dahingestellt, aber das lohnt sich definitiv zu schauen und Das wird aller Voraussicht nach so ein typisches Simon Mathieu, also auf dem drittgrößten Court-Match werden. Viele fragen uns ja schon dauernd, wie ist denn jetzt der Dorn? Wer spielt denn zuerst? Wir wissen es zwar noch nicht, in Kürze werden wir es wissen, aber wir können mit an ziemlicher Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass der obere Dorn, also angeführt von Djokovic, Sonntag, Montag spielt. Und der untere Montag, Dienstag, denn normalerweise halten es die French Open immer so, dass die Vorjahressieger sozusagen die Tage eröffnen bei den Damen, eben Iga Swiatek und dann gerne am Montag Novak Djokovic auf dem Chardré. Und das würde auch alles dafür sprechen, dann Zverev Nadal in die Night Session zu packen, was man auch müsste eigentlich, Einschaltquoten etc. Wenn man Nadal einen Gefallen tun würde, dann müsste man es eigentlich auf den Nachmittag packen. Will aber
Ich
sagen,
wollte gerade sagen, also wenn Nadal
ja.
irgendwie Einfluss nehmen kann, so wie man es ja gerne mal Roger Federer beispielsweise bei den Australian Open vorgeworfen hat, dann wird das Match doch im Sonnenschein stattfinden, oder?
Eigentlich ja. Und sorry, dass ich da nochmal gesprungen bin, will aber nur sagen, dadurch, dass eben Center Court und auch der zweite Platz ja häufig durch die französischen Protagonisten und Protagonistinnen belegt sind, findet man so ein Daniel Evans gegen Holger Rune dann wahrscheinlich auf stimmungsvoller Kulisse wieder dann auf dem Simon Mathieu, wo, glaube ich, gut 5.500, 6.000 Leute draufgehen. Und da freue ich mich schon drauf. Tolles Match. Und vielleicht noch der guten Ordnung halber für Freunde des australischen Tennis, Alexei Popirin gegen Thanasi Kokkinakis. Australisches Duell, Erstrundenduell, finde ich, ist auf so einem Nebenplatz wirklich ein Besuch wert. Ja. Aber es gibt sicherlich noch viel mehr und die möchte ich euch. Dir, Daniel, zum Beispiel. Daniel, was würdest denn du angucken in der ersten Runde?
Ja, da hätte ich eins und zwar mit Frage an Schwelli. Schwelli, versetzen wir uns mal in die Lage, Anfang nächster Woche, wir beide sind in Paris auf der Anlage und ich schreibe dir, Schwelli, ich sitze gerade bei Martin Vukcevic gegen Stefanos Tsitsipas, geht gleich los. Du musst mir aber ein Kaltgetränk mitbringen. Kommst du trotzdem rum, um das zu sehen?
Doch, würde ich rumkommen. Habe ich tatsächlich, bei mir ist das ein grüner Edding und da habe ich einen Punkt hintergemacht. Ich weiß nicht, ich habe bei Vukcevic immer so im Hinterkopf, dass das so ein Typ ist, der so ein geiles Fünf-Satz-Match in der frühen Runde beim Slam immer in sich drin hat. Es ist überhaupt keine Frage, dass Tsitsipas da großer Favorit ist und ich glaube, der hat auch alle, ich glaube, die haben zweimal gegeneinander gespielt, hat er beides gewonnen und so weiter. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich da was entwickeln könnte. Ja, richtig.
Und Henrike, Tag davor sitze ich auch auf der Anlage und schreibe dir, ich schaue mir Kaspar Rüth an gegen Jakub Mensink. Mensik ohne N. Ich baue dem immer mein N ein, ich weiß nicht warum. Würdest du auch ohne N trotzdem kommen?
Ja, auch ohne N würde ich tatsächlich kommen. Da habe ich nämlich auch mal aufgehört, weil Jakub Mensik oder doch Mensik, ne? So
Ja,
richtig.
Mensink, ja. Ja, ich will immer Mensink sagen. Ich weiß
Ach
nicht warum. Ich
so,
glaube,
Mensink.
das geht
Ah.
einfacher über die Lippen, aber ich weiß
Ich dachte
nachweislich,
gerade
dass da
schon, weil
kein
du
N ist.
sagtest kein N und ich so, Moment, da ist doch ein N drin. Aber an der falschen. Ja.
Genau, ja, ich will immer NK hinten raus sagen. Ich weiß nicht warum, aber war immer schon so bei ihm.
Ja, da habe ich auch aufgehört, weil Mensik sicherlich. Es gibt angenehmere Erstrundengegner. Und das könnte ich mir spannend vorstellen, es einfach zu gucken. Wobei ich trotzdem davon ausgehe, dass Casper Ruud das gewinnen wird. Ich weiß aber gar nicht, wenn ich mit dir zu Ruud Mensik gehe, mit nur einem N, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr es schon genannt hast, würdest du dann mit mir zu Shelton gegen Gaston gehen? Weil das würde ich mir rein vom Kontrast her zumindest mal im ersten Satz geben wollen. Wie quasi dieses Aufschlagmonster gegen
Wenn
diesen.
Daniel nicht mitgehen will, ich komme mit.
Ich habe, als ich das gelesen habe, ich habe gedacht, der Kontrast ist so herrlich groß. Da will ich einmal gucken, wie das aussieht.
Ja, Tobi, ich glaube fast, da können wir zu viert hingehen, oder?
Das sollten wir tun. Das wird garantiert auf dem Susan Leng Leng stattfinden. Und Gaston ist dort in den letzten Jahren immer wieder zu großen Leistungen ja, imstande gewesen. Das wird sicherlich auch dieses Jahr wieder stimmungsreich, stimmungsvoll werden. Bin ich mit dabei, ja.
Wenn wir jetzt schon bei, wenn wir jetzt schon bei exzentrischen Franzosen gegen erweiterte Weltspitze sind, was ist denn mit, haben wir schon angesprochen, den Namen Jari gegen Corentin Moutet in der ersten Runde?
Ja, das hatte ich mir auch noch
Finde ich
markiert,
jetzt
genau.
auch, finde ich auch nicht so doof.
Ja. Also würde das irgendwo anders stattfinden, würde ich sogar eher sagen, nein. Aber gerade dadurch, weil es halt in Paris ist, finde ich
Genau.
das
Am
sehr
besten gar nicht
speziell.
auf einem ganz großen Platz, sondern eher auf so einem engen Platz. Und könnte ich mir vorstellen, ist auch jetzt für Jari ja nicht so einfach, nach einem wirklich sehr, sehr guten Turnier von ihm, da jetzt an anderer Stelle da direkt anzuknüpfen. Ne? Also, und dann so einen Gegner zu haben, der einfach auf diverse Arten und Weisen unangenehm werden kann. Plus Publikum.
Ja, und dann, wenn ihr keine Matches mehr habt, machen wir nochmal den Blick so ein bisschen auf die Deutschen. Ja, ich glaube, Zverev können wir jetzt außen vor nehmen. Dann, Tobi, ich glaube, du hattest das gerade schon angesprochen. Wer natürlich jetzt nicht so ein ganz großes Losglück hatte, ist Dominik Köpfer gewesen, der in der ersten Runde direkt auf Daniel Medvedev trifft. Aber wir haben mit Jan-Lennard Struff, Daniel Altmaier, Jannik Hanfmann und Maximilian Matera auch noch weitere Spieler im Hauptfeld. Und ja, was glaubst du denn, Tobi, wie stehen da so die Chancen?
Also Hanfmann habe ich ja vorhin schon gesagt, so toll er übrigens auch letztes Jahr in Paris gespielt hat. Ich finde, Francesco Cirundolo ist einfach ein Bomben-Sandblattspieler, der wird da nichts anbrennen lassen. Das traue ich dem lieben Jannik Hanfmann nicht zu, da in die zweite Runde einzuziehen. Bei Zverev haben wir gesagt, Köpfer, ja gut, Normalform, tja. Gegen Medvedev, no chance. Daniel Altmaier ist auf Sand immer gut, hat letztes Jahr auch in Paris gut gespielt, kommt aber gegen Laszlo Djere. Das ist alles andere als ein dankbares Los in der ersten Runde auf Sand. Nicht wirklich toll. Und Maximilian Matera, naja gut, also wenn du mal eine zweite Runde erreichen willst, Jordan Thompson ist sicherlich kein einfacher Gegner, aber auf Sand gegen Australier, da ist eine Chance da. Am interessantesten, und da bin ich auf eure Meinung gespannt, am interessantesten finde ich wirklich die Auslosung für Jan-Lennard Struff. Der kommt gegen einen Qualifikanten
Ja,
und
aber seien wir doch mal
was
ehrlich.
aber,
Wenn
was?
es
Jetzt bin ich
weitergeht,
gespannt.
so im, ja, wenn es weitergeht, so im Jan-Lennard Struff-Modus, was
Ja.
Glück und Unglück bei Auslosungen angeht, wird
Dann.
dieser Qualifikant Thiago Monteiro sein, zum Beispiel?
Ja.
Nur so als Beispiel, ne, was
Da
passieren
hast du einen
kann.
Punkt auf der anderen
Ne,
Seite. Und den Punkt wollte ich machen, Schwelli, ist Jan-Lennard Struff ja gerade, finde ich, in den letzten 2 bis 3 Jahren als Profi ja noch mal gereift und ich würde ihm zutrauen, das auch gegen einen Thiago Monteiro abrufen zu können. Aber jetzt gönnen wir ihm einen Qualifikanten, der vielleicht besser handelbar ist. Er trifft dann zwar an den an Nummer 19 gesetzten Alexander Bublik, aber wir alle wissen, das behaupte ich jetzt mal, so gern wir auch Alexander Bublik zugucken, weil es immer Unterhaltung ist, die Na, soll ich jetzt sagen, die Professionelle, die in entscheidenden Situationen ernsthaftere Einstellung hat, Jan-Lennard Struff, und damit aus meiner Sicht gute Chancen in eine dritte Runde einzuziehen. Und wenn er dort gegen Alex de Minaur auf den treffen sollte, dann halte ich das auch nicht in der Form, in der Struff sich gezeigt hat, für vollkommen unmöglich, dass er hier in Richtung Achtelfinale einziehen kann. Ich weiß, es ist ein bisschen so deutsche rosa-rote Brille gesehen, vielleicht zu schön geredet, aber ich finde die Auslosung nicht schlecht für ihn.
Das Lospech ist ja für ihn, dass er im Achtelfinale dann gegen Dominik Köpfer verliert. Weil das hattest du ja schon
Ja, ich habe
geklärt, der kommt ja
überlegt,
ins Halbfinale.
ja, genau.
Ihr habt übrigens alle nicht im Blick, dass in dieser Region des Draws Pablo Carreño Busta steht.
Oh ja, das ist ein guter Punkt, Schwelli.
Ich habe gar nicht mehr auf dem Schirm, der war mal verletzt, aber der hat jetzt so lange, ist der nicht in, in Erscheinung getreten. Wisst ihr da mehr drüber? Also ich hatte den so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich habe ihn zufällig gesehen, dass er fürs Doppel gemeldet hatte. Hatte eigentlich gedacht, das wäre es dann vielleicht auch. Aber er ist halt, ich gehe schwer aus über Protected Ranking, auch in diesem Einzelfeld jetzt hier nochmal vertreten.
Ich bin darüber auch gestolpert, weil ich auch Kei Nishikori gesehen hatte und ich den auch so ein bisschen vergessen
hatte. Ja, der hatte ja schon mal Miami, glaube ich.
Ja, aber trotzdem, ich hatte den geistig so ein bisschen rausgeschmissen. Und ja, ich meine auch, der ist übers Protected Ranking. Ich hätte den auf der Meldeliste so gesehen. Ja, aber ja, was
ich darf es kurz ergänzen. Also er ist Count Rank. Er ist im Moment Platz Nummer 1047 in der Welt.
Ach, doch so viel.
Ja, 1047. Und er hat sein letztes Match am 9. Oktober in Malaga beim Challenger gespielt. Ja.
Ja, 9. Oktober was? 23?
23,
ja. 23, ja. Er hat ein paar kleinere Sachen. Er hat tatsächlich auch 23. Hat er Melbourne noch gespielt, also ganz
er hat sich, meine ich, Ende des Jahres so auch am Ellenbogen operieren lassen, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, Ellenbogen, okay.
Er hat zu Beginn von 2023 ist er noch nach Australien geflogen, ist dort zweite Runde raus, dann hat er Rotterdam gespielt und dann war ab Februar weg, im Oktober dann Alicante und Malaga, drei Matches und seitdem wieder nichts, also das wäre wirklich eine Sensation, ja.
Weil man das dazu sagen muss, also mit Navone natürlich auch so für den Einstieg eine Auslosung auf Sand, das ist natürlich schon echt eine Herausforderung. Also ich glaube, da dürfen wir jetzt auch gar nicht so viel erwarten, weil, ja, also es ist ja fast schon auch untypisch, eigentlich wieder so mit dem Grand Slam einzusteigen, aber andererseits, warum auch nicht, weil hast du erstmal nichts zu verlieren und ich meine,
und hast, das Salär, hast ein bisschen Geld abzugreifen.
Genau, das kannst du natürlich auch gut nutzen. Ja, aber ich glaube, also da müssen wir eigentlich den Rest des Jahres so ein bisschen drauf gucken, ne? Wie fit ist er überhaupt? Funktioniert der Körper wieder? Funktioniert der Ellenbogen? Und wahrscheinlich sogar eher perspektivisch wieder mit dem Namen zu rechnen, wenn es darum geht, ich sag mal, größeren Namen aus dem Turnier zu nehmen oder auch selber natürlich wieder es weiter nach oben zu schaffen. Ja, dann
Um noch mal ernsthaft zu werden, was Strophi in diesem Bereich des Draws angeht. Also ich finde tatsächlich, ich würde, wenn wir ernsthaft darüber reden, vieles davon unterstützen, was gerade schon gesagt wurde über seine Chancen, dass die gar nicht so schlecht stehen. Und ich finde, das ist für seine Entwicklung, die er noch mal hinten raus in seiner Karriere gemacht hat, ein absolutes Kompliment. Weil wenn du dir so die Namen ansiehst, die da ansonsten in dem Bereich so mit drin sind, da hätte man vor gar nicht allzu langer Zeit noch gesagt, ja, sieht gar nicht so gut für ihn aus. Aber mittlerweile rechnet man sich bei ihm da was aus. Und das finde ich eine ganz positive und bemerkenswerte Entwicklung, die er da nochmal gemacht hat.
Ja, also wen echt nicht, ich würde halt Bublik echt nicht unterschätzen. Der kann natürlich in so einer zweiten Runde einfach extrem unangenehm sein und dich auch mal einfach in so eine Stimmung bringen, dich vielleicht im Rhythmus auch ein bisschen brechen, den du gegen ihn sowieso nicht wirklich bekommst. Aber ich meine jetzt auf dem Kopf her, dass du dich vielleicht auch mal ein bisschen ablenken lässt. Also
grundsätzlich gebe ich dir recht, aber so wie ich ihn, jetzt in Lyon hat er tatsächlich dann auch mal zwei Matches gewonnen und auch jetzt ein knappes Match gewonnen. Davor fand ich ihn jetzt so in der Sandplatzsaison in den Spielen, wo es dann nicht so lief, auch echt uninspiriert.
Ja, also das ist bei ihm wahrscheinlich echt am Ende Tagesform. So auch die Frage, hat er Bock auf French Open dieses Jahr?
Genau, Bock.
Ja, das ist bei ihm, glaube ich, am Ende einfach die ganz entscheidende Frage. Ich meine, gut, wir wissen jetzt noch nicht, gegen wen er spielt, erste Runde, Qualifikant. Gehen wir einfach mal davon aus, das kriegt er dann doch irgendwie hin. Auch mit vielleicht eher gemäßigter Laune an dem Tag, aber ja. Auch Jan-Lennard Struff muss die erste Runde erstmal überstehen, wie alle anderen auch. Und mit den Deutschen sind wir auch soweit durch. Deswegen.
Halt. Sind wir nicht.
Nein, noch nicht ganz.
Noch nicht ganz.
Matara haben wir.
Matara haben wir auch erwähnt, doch, ja.
Nee, das will ich gar nicht sagen, sondern wenn wir Eva Lüß ehrenhalber erwähnen, dann müssen wir auch Henry Squire erwähnen, weil der hat noch die Chance, sich fürs Hauptfeld zu qualifizieren.
Das hätte ich gleich erwähnt, aber gut. Ah,
dann ist er gut.
Henry Squire ist, wie ich, am Niederrhein beheimatet und hat sich über großartige Leistungen in den letzten Wochen und Monaten die Möglichkeit erspielt, Qualifikation beim Grand Slam zu spielen und hat da zwei Runden nach einem ganz wackeligen ersten Satz in der ersten Runde, wo er, glaube ich, noch richtig nervös war, aber danach sehr gut gespielt und vor allen Dingen in der zweiten Runde eine klasse Leistung abgeliefert. Und ich würde mir sehr wünschen, wenn er das jetzt auch gegen, ich glaube, es war Vasori in Runde 3 Italiener schafft und sich zum ersten Mal für einen Slam qualifiziert. Wie gesagt, kommt hier aus meinem Verband und ist ein Spieler, ein junger Spieler. Also ansonsten findest du ja fast zu jedem jungen Spieler irgendjemand, der dir sagt, ja, aber das und das und da war aber mal doof und so. Henry Squire ist jemand, ohne dass ich ihn jetzt persönlich so super gut kenne, aber da hat mir noch nie jemand gesagt, dass der nicht total netter ist. Und deswegen würde ich es ihm besonders wünschen.
Sollte er es ins Hauptfeld schaffen, wahrscheinlich landet er dann bei Jan-Lennard Struff oder gegen Alexander Bublik.
Tatsächlich haben die beiden vor nicht allzu langer Zeit im Leistungszentrum beim Tennisverband Niederrhein zusammen trainiert.
Dann wäre natürlich die spannende Frage, wer da mehr raus mitgenommen hat. Aber ja gut, er muss sich erstmal fürs Hauptfeld qualifizieren. Da werdet ihr wahrscheinlich zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dann auch schon mehr wissen, wenn ihr diesen Podcast hört.
Fürs Hauptfeld qualifizieren, Daniel, bevor du wahrscheinlich, ich spüre es so, überleitest zur Frage, wer es denn nun gewinnt, wo wir
richtig,
gerade noch über Qualifikanten geredet haben. Ich würde gern an der Stelle noch einen Einschub machen, weil wir, wie viele andere auch auf Social Media, aber Henrike und ich auch im letzten Podcast nochmal drüber geredet haben, über das Thema Wildcards und Dominic Thiem und hätte das denn sein müssen, hätten die dem nicht eine geben müssen. Ich muss sagen, manchmal ist es auch gut, vielleicht nochmal innezuhalten und sich erstmal anzugucken, was passiert. Und im Nachhinein muss ich sagen, so wie es durch welche Fügungen auch immer für Dominic Thiem jetzt gelöst worden ist, dass die French Open dieses Jahr, ich meine erstmalig, vielleicht auch aufgrund der Attraktivität des Qualifikantenfelds begonnen haben, die Quali-Matches teilweise auch auf dem Susanne Lenglen stattfinden zu lassen, muss man sagen, dass Dominic Thiem sein letztes Match bei Roland Garros auf einem pickepackevollen Susanne Lenglen, also vor gut 10.000 Zuschauern gespielt hat, hat es verloren. Aber ich habe eigentlich selten jemanden in einem, könnte man sagen, irgendwie so traurigen Moment auf der einen Seite so gelöst und so, ja, er hat fast gestrahlt irgendwie gesehen. Und ich fand, das war ein total würdiger Abschied. Und da möchte ich mich, und darf ich dich vielleicht mit integrieren, Henrike, muss ich sagen, da finde ich, haben wir uns geirrt. Das hat man nicht wissen können, aber ich fand, es war der schönere Abschied, als das Dominic Thiem kommende Woche irgendwie meinetwegen auf Platz 14 hinten gegen, ich weiß es nicht, gegen Alexander Kovacevic, ohne dem zu nahe zu treten oder sowas, ausgeschieden wäre in Runde 1. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Ich finde es ein schöner Abschied gewesen, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch dem französischen Publikum zu verdanken, Ich glaube, auch wenn es jetzt nicht auf Longlen gewesen wäre, dann hätten, auch wenn es auf Platz einem kleineren gewesen wäre, wäre es trotzdem voll gewesen. Und ich glaube, die hätten trotzdem Stimmung gemacht. Du hast insofern recht, wir wissen natürlich nicht, wo er im Hauptfeld gelandet wäre. Und wenn, je nachdem, wie da die Zusammensetzung gewesen wäre, hätte das passieren können, dass sie ihn dann auf einen kleineren Platz schieben. Dann wäre es vielleicht nicht ganz so schön gewesen, aber wenn es dann ein Top-Match gewesen wäre, dann wäre es ein größerer Platz gewesen. Und dann wäre es auch ein toller Abschied gewesen. Ne, das ist jetzt so spekulativ. Es ist gut, dass es so gelaufen ist und ich stimme dir absolut zu, dass Dominic Thiem wirklich mit sich im Reinen wirkte, extrem zufrieden und dass er wird zwar nicht glücklich sein mit der Situation, aber ich glaube, gemessen an dem, wie es hätte sein können, war er da absolut fein mit. Ich bleibe nur für mich grundsätzlich trotzdem dabei. Ich finde die Geste, ihm die Wildcard zu geben, es hätte ja auch sein können, dass er die ablehnt, hätte für mich trotzdem sein müssen irgendwie, weil für mich das einfach. Ja, manchmal die Geste dann auch zählt, aber es ist jetzt so, wie es ist und ich bin froh, dass, und in dem Falle lobe ich das französische Publikum mal, dass sie ihm auch so einen Abschied bereitet haben.
Also ich habe das auf Social Media im Vorfeld, als er mit Schwarzmann zusammen trainiert hat, auch geschrieben, dass ich ihm die Wildcard gegeben hätte. Ich fand es jetzt aber auch tatsächlich ja fast richtig schön, dass das die Gelegenheit war, dass er selbst ja noch mal gesagt hat, dass er es auch so sieht, dass er diese Wildcard sportlich eigentlich nicht verdient hat. Und das fand ich auch noch mal ganz groß. Wir haben, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, in den letzten Tagen gab es ja auch so Aussagen vom Vater von Caroline Wozniacki über die Vergabe von Wildcards, die eigentlich relativ viele auch schon bekommen hat, aber jetzt für Paris auch keine und für Wimbledon bekommt sie dann, glaube ich, auch keine, aber will dann trotzdem Quali spielen oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall, ich fand es da schon wieder fast gut, weil Dominic Thiem da nochmal sehr klar sagen konnte, dass er oder zeigen konnte, dass er seine momentige sportliche Leistungsfähigkeit auch ganz realistisch selbst einschätzt und auch also wenig eitel einschätzt.
Thema Eitelkeiten. Wer gewinnt's denn jetzt, Tobi? Jetzt komme ich einfach mal direkt mit der Frage. Ich gehe jetzt mal einfach vorweg, bevor mir irgendjemand wieder den Tipp wegnimmt. Ich sage, Alexander Zverev macht's. Geht
Jetzt
da
hätte ich
jemand
ihn dir
mit?
weggenommen, den Tipp. Wenn man einschränkt, es tut wirklich weh, dass ich nicht sagen kann, ja klar gewinnst du Rafa nochmal. Und deswegen, ich habe auch das Gefühl, also wenn, lass mich so sagen, wenn Zverev jetzt seinen Grand Slam-Titel nicht holt, dann holt er nie wieder einen.
Ich sehe das tatsächlich ähnlich. Also, um es mal vielleicht auf eine allgemeinere Ebene zu ziehen. Ich habe das Gefühl, dass es selten oder in den letzten Jahren überhaupt nicht so war, dass es vielleicht möglich sein könnte, dass jemand einen Grand Slam gewinnt, indem er einfach nur seine Leistung abruft und nicht komplett Lights out spielt und total überragend ist oder so, sondern dass das eine Chance ist, sich diesen einen Grand Slam zu holen. Und weil ich sehe da im Moment, also dieses ganze Ding, was wir vorher über Jahre hinweg, über ja, fast Jahrzehnte hinweg bei den Männern hatten, dass da immer so eine klare Favoritenstellung gab. Das gibt es einfach nicht. Und das liegt nicht daran, dass alle so toll gespielt haben, sondern das liegt eher daran, dass praktisch alle zum selben Zeitpunkt im Moment so ein bisschen schwächeln auf die eine oder andere Art.
Ja,
gehe ich mit tatsächlich. Also ich meine, es fällt mir nach wie vor aus irgendeinem Grund immer noch schwer, Alexander Zverev diesen letzten Schritt gehen zu sehen. Einfach, weil er so oft an Stellen dran gescheitert ist, wo man dachte, naja, das wäre genau. jetzt deine andere, Chance gewesen.
Und andere haben es geschafft.
Genau. Ja, aber
also, und wir wissen bei Sinner zum Beispiel nicht, das wäre jetzt auch ein logischer Kandidat für mich, da weiß man es halt einfach nicht. Hm. Vielleicht wird er sich jetzt ab Sonntag oder Montag oder wann immer er angesetzt ist oder Dienstag auch in so einer Form plötzlich präsentieren, weil er gar keine körperlichen Probleme mehr hat und so weiter. Und dann sagen wir alle, ja, klar.
Wobei, selbst wenn, also ganz ernsthaft, ich finde, dass es in diesem Jahr, also wie gesagt, ein leiser Zweifel bleibt für mich nach wie vor, weil Zverev ist halt Zverev. Aber andererseits hatte ich auch noch nie so viel Vertrauen darin, dass es diesmal tatsächlich recht egal ist, was um ihn herum passiert, weil er so in sich selber drin ist und in seinem Spiel und so vieles passt, dass es diesmal tatsächlich irgendwie klappen könnte. Also ich glaube, dass selbst wenn ein Sinner jetzt auf einmal wieder auf Top-Niveau spielen würde, ich immer noch dabei bleibe, dass ich sagen würde, das würde für mich jetzt zumindest die grundsätzliche Idee oder das grundsätzliche Gefühl, dass Zverev das reißen kann, trotzdem nicht schmälern irgendwie. Klar, kann natürlich sein, dass wir nächste Woche Sinner die ersten zwei Runden spielen sehen und denken, okay, vielleicht war es doch nicht der intelligenteste Tipp. Aber irgendwie, immer noch mit dem leisen Restzweifel, war ich trotzdem noch nie so zuversichtlich, dass er es packen kann wie jetzt. Wenn das Sinn ergibt.
Also, verstehe ich richtig? Ihr sagt alle, oder wir sagen alle vier, Alexander Zverev gewinnt das.
Ich fürchte.
Nee, ich auch nicht.
Ich möchte das nicht.
Also eigentlich, nein, darum geht's gar nicht. So, darum haben sich Grand Slams bei mir auch nie gekümmert, ehrlich gesagt, das, was ich mir so wünsche oder wie auch immer. In meinem Gefühl im Moment so bei den Herren so auf den Kopf gestellt. Ich kann keinen ausmachen, den ich als absoluten Favoriten sehe. Ich habe mir jetzt hier im Vorfeld dieses Podcasts bei ganz, ganz vielen, wir haben auch gar nicht über Rüd gesprochen, zum Beispiel, der ja in Paris in den letzten Jahren auch nicht so komplett daneben gespielt hat und so weiter. Aber und Tsitsipas und was weiß ich. Und bei allen habe ich aber immer so ein Ja und vielleicht und so weiter, aber dann habe ich aus den Turnierergebnissen der letzten Wochen und auf Sand und so, aber auch immer was, wo ich sage, ja, warum der? Oder aber bei Alcaraz und Sinner weiß ich es halt nicht so genau. Bei Zverev ist es so, Rom war von sich gespielt richtig gut, aber die Konkurrenz hat eben auch so geschwächt, dass er gar nicht drauf getroffen ist, also diese direkte Weltranglistenkonkurrenz aus den Top Ten. Ich finde, das macht es extrem schwierig und tatsächlich ist es wirklich so ein bisschen umgedreht. Ich sag, Zverev könnte es machen, nicht weil er mich jetzt auch so total überzeugt und so überzeugt von ihm bin, sondern eher so, weil die Chance einfach jetzt da zu sein und nicht übermenschliches Tennis zu spielen, sondern einfach Leistung abzurufen und dann vielleicht sogar einen Grand Slam zu holen, die sehe ich, ist so groß wie nie in den letzten Jahren. Und wahrscheinlich wird ab nächste Woche Novak Djokovic wieder spielen, wie immer. Und dann machen wir uns alle darüber kaputt, was wir hier so erzählen.
Okay, also wir stellen fest, zum ersten Mal gibt es keine Tipps, sondern alle sagen, also ich sage, Zverev gewinnt und ihr sagt, ja, der wird es irgendwie gewinnen, aber eigentlich auch nicht. Und wer es eigentlich ist, wissen wir nicht. Nehmen wir dann so
hin. Ich sage, ganz viele werden es verlieren und nicht gewinnen können in diesem Jahr. vielleicht ist das.
Ja, ganze 127 Leute.
Ja, ja. Aber viele davon mehr denn je.
Also am Ende. Jetzt werden wir langsam zum Philosophen-Podcast hier.
Wäre ja auch schön, wenn es einen Überraschungssieger gibt, so einer, der nicht genannt wird.
Dani Medvedev zum Beispiel. Haben wir nicht einmal drüber gesprochen, warum nicht?
Aber wäre das eine Überraschung?
Andrei Rublev. Doch.
Ja, das wäre eine Überraschung. Stimmt.
Nee, eher. Rublev wäre für mich weniger eine Überraschung als ein Medvedev.
Stimmt, hast du auch wieder recht. Also rein formmäßig stimme ich dir zu, ja.
Medvedev wäre aber eben auch, es wäre so wieder so die totale Ironie des Tennissports, dass der auf Sand einen Slam gewinnen kann. Ne? Also nicht aufgrund seiner allgemeinen Tennisfähigkeiten, aber aufgrund seiner eigentlichen Abneigung gegenüber Sand. Rublev ist auch so ein Fall. Der hat einen Tausender gewonnen jetzt im Vorfeld. Wir sprechen aber auch nicht über ihn, weil irgendwie so drumherum, ich meine, vorher ja sowieso nach seiner Disqualifikation und so weiter, hat er eine Zeit lang gar nichts getroffen. Dann kam plötzlich die Leistungsexplosion, dann auch wieder nicht so dolle. Es ist, ich finde, es ist so ein total unklares Bild im Moment im Herrentennis. Also wenn alle so einmal kurz durchatmen und dann erst danach wird sich's wieder klären, wie die Machtverhältnisse sind.
Tobi, ich würde sagen, damit lassen wir es dabei. Und die letzte Frage, die ich jetzt noch habe, ist, wo können wir dieses von Schwelli unklar beschriebene Bild denn im besten HD sehen?
Oh, also die besten HD-Augen sind immer noch meine. Die werden sich das direkt vor Ort angucken. Ja, da habe ich auch die freie Platzwahl. Und wer nicht in den Genuss kommt, direkt vor Ort zu sein, der kann das, und korrigiert mich, wenn ich das jetzt falsch sage, über Discovery Plus gibt es die gewohnte Qualität von Eurosport, nämlich alle Spiele, oder besser gesagt, alle Matches, alle Ballwechsel, alle Courts, die kann man sich wunderbar über diesen Discovery Plus, früher hieß es dann Eurosport Player, reinziehen. Nach wie vor, ich habe mich noch gar nicht schlau gemacht, wie gesagt, weil ich es nicht nötig habe diesmal. Nach wie vor glaube ich zu einem, ich muss da immer wieder eine Lanze für brechen, zu einem wirklich, wirklich guten Preis, wenn man überlegt, dass man da zwei Wochen lang Weltklasse-Tennis aus allen Winkeln über alle Plätze sehen kann.
5,99 € im Monat immer noch.
Ja.
Und monatlich dann auch wieder kündbar.
Das ist doch, also wer, da kostet ja jedes Weizenbier schon genauso viel inzwischen in der Kneipe, trinkt morgen Abend eins weniger, dann habt ihr schon das Geld für die French Open wieder drin. Ansonsten diejenigen, die nicht streamen, werden sicherlich auch auf dem Standardprogramm von Eurosport Teile zu sehen bekommen. Da dann aber bitteschön nicht meckern, wenn irgendwie Werbung kommt oder nicht gerade das Match, was ihr sehen wollt. Ich bin da an der Stelle mal so hart und sage, da muss man dann irgendwann auch mal anfangen, mit der Zeit zu gehen und sich mit den technologischen Mitteln, die es da heute gibt, mal auseinanderzusetzen. Das heißt ja nicht, dass man das ganze Match auf einem Tablet oder auf einem Smartphone gucken muss, sondern es gibt heute fantastische Möglichkeiten, so einen Stream auch über einen größeren Bildschirm zu gucken, auf dem Fernseher drauf aufzuladen und. Wir sind kein Technik-Podcast, aber ich finde, was wir im Bereich Tennis im TV jetzt aus deutscher Sicht von den deutschen Angeboten, die es gibt, so in den letzten 12 Monaten jetzt so an Entwicklung gesehen haben mit neu ausprobieren. Wir haben über den neuen Anbieter bei den US Open gesprochen. Da war das Pricing sicherlich eine andere Geschichte. Wir sehen aktuell, wie ich finde, eine wirklich, und wir werden nicht von Sky bezahlt, aber eine wirklich sehenswerte Berichterstattung über Damen- und Herrentennis bei Sky und jetzt wieder das altbewährte, aber wirklich gut, im guten Sinne altbewährte Eurosport-Format mit allen Plätzen, allen Matches. Finde ich toll und da finde ich, gibt es relativ wenig zu moppern.
Richtig, ja, das wird, wenn wir auf Wimbledon schauen, dann wahrscheinlich wieder ein ganz anderes Thema werden, aber dazu dann später mehr, wenn es soweit ist. Sonst, was bleibt noch zu sagen? Schwelli, du begleitest wahrscheinlich wieder medial, normal, gell? Als Sandplatzgötter über die üblichen Netzwerke, denke ich.
Ja, wird so sein. Ich meine, rein über den Namen ist ja, sind die French Open, ist Roland Garros ja unser Grand Slam. Der Sand-Grand Slam wird von mir wieder intensiv verfolgt und abgedeckt. Und ich freue mich auf zwei interessante Wochen. Zwei interessante Wochen plus ein Tag, weil es geht ja wieder schon am Sonntag auch mit dem Hauptfeld los, ne?
Genau, stimmt. Das ist ein guter Tipp noch. Genau, Sonntag wird bereits in Paris gespielt. Hauptfeld, Männer und Frauen. Ja, und sonst bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, euch spannende und unterhaltsame French Open. Zwei tolle Wochen Paris. Wir werden uns zwischendurch natürlich melden und ja, mal dann schauen, was es in den ersten Tagen, wir haben es gerade gesagt, wahrscheinlich an doch einigen Geschichten geben wird, die wir so erwarten und wahrscheinlich auch Geschichten, die wir nicht erwartet haben. Folgt uns gerne, Twitter, Facebook, Instagram etc. Dort findet ihr uns unter Tennisproleten. Schreibt uns gerne, wenn es Themen gibt, die wir vielleicht mal besprechen sollen. Wenn ihr allgemein Feedback habt oder Fragen habt zu unserem Podcast, bewertet den Podcast dort, wo ihr ihn hört, natürlich auch gerne in euren Podcatchern. Empfehlt ihn weiter an Freunde, Bekannte, Familie, an wen auch immer, wenn euch dieser Podcast gefällt. Ja, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Wir schauen bis dahin sehr viel Tennis. Bis dahin macht's gut. Und tschüss.
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 Au revoir.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.